Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Ja, hallo, hier sind wir wieder zur Episode 23 heute schon. Wir haben in der Folge 8 ja schon mal über die Therapie und Diagnostik der tiefen Beinvenenthrombose und in der Episode 9 schon mal über die oberflächliche Venenthrombose gesprochen. Und heute wollen wir anlässlich der neuen Leitlinie auf die Prophylaxe der venösen Thromboembolien eingehen. Die neue Leitlinie ist im Januar 26 erschienen und es ist jetzt nicht alles neu, was darin steht, aber doch so einige kleinere Neuigkeiten. Und ähnlich wie in anderen Bereichen der Medizin ist es halt auch hier so, dass in vielen Punkten viel individueller geguckt werden soll, als das vorher vielleicht der Fall war, ne? Birgit, früher war es ja so, dass man so ein paar Automatismen hatte, so nach dem Motto, der Patient ist ins Krankenhaus gekommen, dann hat der automatisch Heparinspritzen bekommen, nur weil er da im Bett lag. Ne? Also stationär genau, war dann automatisch Prophylaxe.
Also den Automatismus kenne ich auch. Also ich bin ja auch zuständig für operative Patienten, die jetzt Hauttumoren haben. Und kaum sind die in der Klinik, also die kommen fröhlich herein zu Fuß und dann werden sie operiert an einem Hauttumor und dann kriegen sie automatisch eine Thromboseprophylaxe. Und das sieht man heutzutage deutlich differenzierter. Und ich hatte also auch tatsächlich mal eine Doktorandin beschäftigt mit der Frage, ist denn bei dieser Art von Operationen die Thromboserate erhöht? Die hat also dann die Leute dreimal untersucht und mit Ultraschall, also einmal direkt vor dem Eingriff, dann nach dem Eingriff und 4 Wochen später nochmal. Es kam heraus, es ist dasselbe Risiko wie in der Normalbevölkerung, nämlich um 1%. Mhm. Also das ist doch sehr gering und man macht sich dann manchmal vielleicht auch zu viel Sorgen. Aber sich gar keine Sorgen zu machen, ist natürlich auch wieder falsch. Ne? Also genau. Man muss schon genau gucken.
Ja, genau. Also, und andersrum ist es ja manchmal ambulant dann so gewesen. Also auch wenn Menschen mit schweren Entzündungen zum Beispiel zu Hause im Bett gelegen haben, hat man keine Thromboseprophylaxe gemacht, weil Automatismus war ambulant. Wir brauchen nichts. Ne? Aber heute schaut man halt anders und sollte so eine Art Risikoanalyse machen und einmal gucken, was gibt es an potenziellen risikobehafteten Ereignissen, also Operation, Trauma, Immobilisation oder sowas. Oder was bringt der Patient auch selber mit? Ne? Gab es schon mal Thrombosen in der Vorgeschichte? Hat er aktive Tumorerkrankungen? Hat er andere Risikofaktoren für die Thrombose, sowas wie ein starkes Übergewicht, höheres Alter, eine Schwangerschaft? Und dann, inwiefern kann er sich tatsächlich bewegen? Du sagtest gerade schon in der Klinik, die Hautpatienten, also die dann meinetwegen am Kopf operiert worden sind, die waren ja eigentlich nicht immobil.
Ja, und die sind ja auch in der Klinik, die gehen ja dann auch fröhlich umher mit ihrem Verband. Sie sind halt nur in der Klinik, weil es größere Eingriffe sind, die man dann natürlich kontrollieren muss. Aber mit dem Begriff größere Eingriffe ist ja auch so eine Sache. Das hilft ja bei der Einschätzung eines Thromboserisikos. Und zwar richtet sich die Größe des Eingriffes nach der Dauer des Eingriffes. Das wusste ich nämlich, oder vielmehr wissen viele Leute auch nicht. Also auch wenn es jetzt ein sehr komplexes Geschehen ist, aber wenn man nicht gerade 5 bis 6 Stunden dafür verwendet, dann ist das definitionsgemäß keine große Operation. Also die Größe der Operation richtet sich aus Thrombosesicht nach der Operationsdauer. Und es ist auch natürlich noch eine Frage, wie lagert die Person, die operiert wird, während des Eingriffes natürlich. Aber wenn zu operierende Menschen entspannt auf dem Rücken liegen, dann ist das eigentlich kein großes Risiko. Ne? Also die OP-Dauer spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn wir auch, das war die Frage, die ich auch an die Doktorandin hatte, wenn wir viele Operationen in Folge, also Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, ob sich dann das Risiko addiert? Nein, das war nicht der Fall. Also das hat mich also schon sagen wir mal so, ein bisschen entspannt.
Ja. Ja, das Problem ist ja vor allem, also wenn wir über Thromboseprophylaxe reden, sind es ja eigentlich mehrere Komponenten, aus denen die besteht. Wir haben ja einmal, dass wir dem Patienten sagen, er soll sich möglichst viel bewegen, viel trinken, ja regelmäßig vielleicht auch Fußübungen machen, wenn er sich nicht komplett mobil bewegen kann. Das wäre sozusagen ja die Basismaßnahme.
Genau, das Kapitel Basismaßnahme ist auch da neu aufgekommen in der Leitlinie, beziehungsweise in den neuen nicht, aber neu diskutiert. Aber an den Basismaßnahmen, ehrlich gesagt, hat sich gar nicht viel geändert. Also das ist tatsächlich Bewegung, es ist Kompressionstherapie, es ist auch Physiotherapie in manchen Fällen hilfreich. Das ja, also alles, was den venösen Blutfluss positiv stimuliert und anregt. Und da spielt auch wieder diese, in manchen Fällen, die intermittierende pneumatische Kompression eine Rolle, die sicherlich auch bei jetzt Menschen, die beispielsweise tatsächlich lange bettlägerig sind, eine gute Basismaßnahme ist, bevor man medikamentös tätig wird. Ich finde, es ist nicht auch so eine Sache. Es gibt ja viele Leute, die jetzt zum Beispiel querschnittsgelähmt sind. Die sitzen den ganzen Tag entweder im Rollstuhl oder sie, wenn sie noch weitere Einschränkungen haben, liegen die. Und das dauerhaft. Aber in dieser Personengruppe wird auch keine Thromboseprophylaxe empfohlen. Also das ist schon eine Sache, die wichtig zu wissen ist. Also die haben deswegen tatsächlich, wenn man es analysiert, kein erhöhtes Thromboserisiko. Das, ja, also da sicherlich, wie du schon gesagt hast, da spielen mehrere Faktoren dazu.
Ja, wie wir ja wissen, entsteht eine Thrombose in der Regel ja auch nicht aus einem Faktor, sondern es gibt ja diese so berühmte Trias, die Virchow'sche Trias, die sagt, man braucht halt eine Verlangsamung des Blutflusses, wir brauchen eine veränderte Gerinnungseigenschaft und wir brauchen einen endothelialen Schaden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Patienten anschauen, die aus welchen Gründen auch immer längere Zeit immobil im Rollstuhl sind, jetzt nicht unmittelbar nach einem Trauma, aber halt mit längerem Abstand, dann ist da ja nicht unbedingt der endotheliale Schaden da oder dann sind auch nicht unbedingt die Gerinnungseigenschaften verändert, sondern sie haben in Anführungsstrichen vielleicht nur eine dieser Komponenten, nämlich, dass das Blut vielleicht ein bisschen langsamer fließt oder nicht so aus den Beinen kommt.
Aber dann ist jetzt schon wieder die nächste Frage, der endotheliale Schaden, also die Schädigung der Vene von innen. Und was tun wir, wenn wir mit Laser arbeiten, wenn wir veröden, wir schädigen die Vene von innen? Das ist also auch nochmal eine Frage, die diskutiert wurde. Und es ist auch so, dezidiert, explizit wird gesagt, nach Veneneingriffen, und zwar egal, ob das jetzt eine operative Entfernung der Vene, also eine Stripping-Operation oder ein endovenöser Laser oder endothermisches Verfahren jedweder Art oder Verödung ist, es ist keine Thromboseprophylaxe diesbezüglich notwendig bzw. empfohlen. Es sei denn, ja, es hat jemand eine Thromboseneigung. Das ist natürlich eine andere Sache. Oder man arbeitet an Venen, die schon mal eine Entzündung gehabt haben. Also die sogenannte OVT oder oberflächliche Venenthrombose.
Genau. Ja. Aber warum ist das denn jetzt so, wenn die letzte Eskalationsstufe sozusagen der Thromboseprophylaxe wäre ja die medikamentöse Thromboseprophylaxe. Ja, ja. Und warum eiern wir denn damit so herum? Warum sagen wir denn nicht, naja gut, um halt auf Nummer sicher zu gehen, kriegt halt jeder die Medikamente? Mhm. Wo ist denn da das Problem auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite ist halt doof, wenn dann jemand eine Verletzung hat und dann doch oder sehr stark blutet. Also das ist immer das Risiko, also das ist immer die auf der einen Waagschale liegt die Thromboseerkrankung und auf der anderen Waagschale liegt das Blutungsrisiko. Und da geht es natürlich bei internistisch erkrankten Personen oder bei Leuten, die jetzt organische Schädigungen im Magen-Darm-Trakt haben, darum, uiuiui, kriegen die vielleicht eine Blutung, die sie gar nicht bemerken und die dann vielleicht mal relevant ist. Also darum geht es. Ne?
Genau, also wir wägen im Endeffekt immer das Risiko der Thrombose gegenüber dem Risiko der Blutung ab. Ne? Und dann muss man hin und wieder,
Ist ja eine ständige Nutzen-Risiko-Abwägung. Ja.
Genau. Und die muss im Zweifelsfall halt auch im Verlauf eines Ereignisses oder einer Erkrankung immer wieder neu getroffen werden, sozusagen. Also wenn man zum Beispiel Patienten hat mit onkologischen Erkrankungen, die über einen längeren Zeitraum Chemotherapien oder andere operative Verfahren haben, da würde man dann auch nicht sagen, einmal am Anfang, man fängt mit der Thromboseprophylaxe medikamentös an und zieht die dann zwangsläufig durch, sondern auch da gibt es immer wieder Re-Evaluationen zwischendurch und man schaut, haben sich die Risikofaktoren geändert, haben sich die Umgebungsbedingungen geändert. Manchmal geht es auch einfach darum, wie ist der Patient versorgt, also was ist umsetzbar vor Ort oder auch was wünscht der Patient ja in manchen Situationen. Also wenn es zum Beispiel um palliative Situationen geht, dann lässt man es ja tatsächlich manchmal auch einfach weg, weil der Patient jetzt keine Spritzen mehr möchte oder sowas.
Ja, ja. Aber es ist ja auch so, also nicht jede Tumorerkrankung geht mit einem erhöhten Risiko für eine Thrombose einher. Das sind wenige, also Lungentumore zum Beispiel gehören dazu. Aber wir haben jetzt ja sehr, sehr viele Leute mit malignem Melanom, also dem schwarzen Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Da spielt es keine so große Rolle. Also da, die haben kein erhöhtes Thromboserisiko aufgrund ihres Tumorleidens. Das finde ich immer ganz wichtig, da auch sich nochmal zu informieren. Es gibt da verschiedene Scores, die auch helfen, das Thromboserisiko einzuschätzen. Die sind mitunter richtig kompliziert. Also das ist dann, wenn man als ärztlicher Kollege, Kollegin viel Zeit hat, kann man sich da mal durcharbeiten und das für sich und seine Patientengruppe zusammenfassen, was denn dann relevant ist. Aber wichtig zu wissen ist, dass nicht jede Tumorerkrankung deswegen eine Thromboseprophylaxe erfordert.
Mhm. Also ich meine, soweit ich mich erinnere, ist glaube ich auch noch Pankreas und Multiples Myelom, die spielen da auch noch eine Rolle. Also die gehen auch mit hohen Risiken für die Thrombose einher. Ne? Was ich auch gesehen habe in der neuen Leitlinie, ist auch der Dedimer-Wert nochmal besonders erwähnt. Den kennen wir ja eigentlich aus der Situation, dass man schaut, liegt eine Thrombose vor, ja oder nein? Und man schaut dann, wenn der Dedimer negativ ist, ist das Risiko für eine Thrombose, die aktuell da ist, ja eher gering. Aber in der neuen Leitlinie zur Thromboseprophylaxe ist er auch nochmal mit aufgeführt. Da geht es darum, dass man ihn gegebenenfalls auch präoperativ bestimmen kann, um einfach nochmal die individuelle, sozusagen Gerinnungsfreudigkeit des jeweiligen Menschen einschätzen zu können. Also er soll nicht alleine verwendet werden, aber er kann ein zusätzlicher Baustein in der Risikoabschätzung sein.
Ja, das stimmt, aber das sollte dann nur beurteilt werden von Leuten, die tagtäglich mit dieser Situation zu tun haben. Also wenn jetzt, ich bin immer der felsenfesten Überzeugung, dass die alleinige Bewertung des Dedimeres unzureichend ist. Und präoperativ, das kann man vielleicht machen, aber man muss wissen, dass auch bei entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Erysipel, die Dedimere erhöht sind. Und ja, es gibt genug entzündliche Erkrankungen, die vielleicht vorliegen. Also man muss dann nicht nur die Dedimere bestimmen, sondern auch nochmal so einen Rundum-Check machen. Da muss man sich auch wieder überlegen, was habe ich jetzt operativ zu tun und welche Rolle spielt das für meinen Eingriff? Und ist mein Eingriff mit einem hohen Thromboserisiko belastet oder behaftet? Einfach weil der Eingriff lange dauert oder weil er in der Nähe großer Gelenke ist, zum Beispiel Hüftprothesen, Operationen, Knieprothesen. Da ist das eine andere Sache. Aber wenn ich jetzt so an die Venenoperationen denke oder sowas, da würde ich jetzt nicht unbedingt präoperativ die Dedimer-Abnahme empfehlen.
Ah nein, das war ja auch als reine Kann-Empfehlung in den Leitlinien mit aufgeführt. Also sozusagen weiche Empfehlung, aber auch nur als ein Baustein explizit angemerkt sozusagen, dass man es machen kann. Mhm. Was auch sozusagen nochmal einen in Anführungsstrichen neuen Platz in der Leitlinie bekommen hat, ist das Thema ASS. Wir kennen das ASS ja eigentlich auch vornehmlich aus der Therapie der arteriellen Thrombosen, also nach Schlaganfällen, nach Herzinfarkten und so weiter. Was hat das jetzt bei unseren venösen Thromboembolien zu tun?
Das weiß ich nicht. Also es kann eingesetzt werden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin nach wie vor eher in Cardio, also bei Patienten, die jetzt ein kardiales Risiko noch mitbringen und zusätzlich eine Venenerkrankung haben, da finde ich ASS hervorragend oder auch andere Aggregationshemmer. Also dieses Clopidogrel zum Beispiel. Aber jetzt als rein und alleinige Thromboseprophylaxe nur in Ausnahmefällen, also beispielsweise wenn andere Thromboseprophylaxe-Maßnahmen wie Apixaban oder Rivaroxaban, was ja auch als Thromboseprophylaxe medikamentöse Art eingesetzt werden darf, wenn das nicht gegeben werden kann. Also auf,
genau, also es ging ja vor allem um die unfallchirurgischen und orthopädischen Eingriffe.
Genau.
Ja. Also da als anschließende Therapie. Ne? Aber wie gesagt, ja, in Ausnahmesituationen und halt auch da unter Berücksichtigung dieser Einschränkung, ne? Weil man halt weiß, es ist eigentlich nicht gleichwertig wirksam im venösen System. Und viele wiegen sich da ja manchmal in Sicherheit. Deswegen habe ich das jetzt nochmal so ein bisschen herausgenommen. Das hört man ja immer wieder so nach dem Motto, ich mache eine Flugreise und unterwegs, damit ich keine Thrombose kriege. Die Strümpfe will ich nicht anziehen. Also diese Reisekompressionsstrümpfe, ich nehme lieber eine ASS. Aber es ist halt nicht dasselbe, ne?
Das ist überhaupt nicht dasselbe. Nein, also ASS braucht ja auch einen gewissen Wirkspiegel, bis es tatsächlich so wirkt. Also in der Regel ist es auch so eine Faustregel, man muss also 5 Tage abwarten mit ASS absetzen, bevor man dann also einen operativen Eingriff machen kann. Also in manchen Fällen muss es ja abgesetzt werden, meistens nicht, aber die Wirkung setzt erst verzögert ein und wenn man es absetzt, dann wirkt es auch noch ein bisschen nach. Also dann müsste man vielleicht schon 2-3 Tage vor der Flugreise damit starten, würde ich mal so sagen.
Und wie gesagt, ich würde auch eigentlich nicht auf die Thromboseprophylaxestrümpfe verzichten. Also gerade diese Reisekompressionsstrümpfe, die nur bis zum Knie gehen, die sind ja eigentlich wirklich angenehm zu tragen. Sie verhindern auch noch, dass man irgendwie geschwollene Knöchel hat durch das lange Sitzen.
Ja, genau.
Also haben viele weitere Vorteile noch, nicht nur die Thromboseprophylaxe, sondern ja auch noch allgemeines Wohlbefinden während der Flugreise.
Ja, das wissen die meisten Leute nicht. Also das sollte man vielleicht nochmal propagieren, dass es wirklich sinnvoll ist, das zu tun. Ja.
Genau. Und es gibt tatsächlich auch da ja Untersuchungen, die zeigen, dass es auch kein, also außer man hat jetzt wieder besondere Risikofaktoren, aber sonst für den normalen Reisenden keinen Vorteil gibt, wenn man jetzt eine Strumpfhose oder einen Oberschenkelstrumpf anziehen würde, sondern ja, dass der Vorteil ist schon bei dem Wadenkompressionsstrumpf gegeben.
Genau, ja.
Ja. Genau, dann weist die neue Leitlinie auch nochmal besonders darauf hin, dass man die Übergänge zwischen stationären und ambulanten Versorgungen ja sorgfältig handhabt, was jetzt diese Thromboseprophylaxe angeht. Also manchmal muss, oder sagen wir mal, oft war es ja früher, wie gesagt, dieser Automatismus im stationären Aufenthalt, wurde Thromboseprophylaxe medikamentös gegeben. Ambulant hörte das dann schlagartig auf. Manchmal bestand das Risiko aber eigentlich ja trotzdem noch, oder derjenige hat sich zu Hause auch nicht mehr bewegt als vielleicht während des stationären Aufenthaltes. Noch dazu sind viele stationäre Aufenthalte heute kürzer, als das vielleicht früher der Fall war, dass die Patienten 3-4 Tage nach einem doch vielleicht gar nicht so kleinen operativen Eingriff wieder nach Hause gehen. Und von daher ist das wichtig, dass auch diese Übergabe vernünftig funktioniert, dass der Patient oder auch idealerweise dann der Weiterbehandler weiß, was hat der Patient bekommen, über welchen Zeitraum hat das bekommen, aus welchen Gründen hat das bekommen, also um welches Risiko geht es, was ich da vermeiden möchte oder was ist der Risikofaktor, sodass dann zum Beispiel der nachbehandelnde Hausarzt auch entscheiden kann, wenn dieser Risikofaktor wegfällt oder wenn Zeitpunkt XY vorbei ist, dann kann ich dann auch möglicherweise die medikamentöse Thromboseprophylaxe wieder absetzen oder ich muss sie gegebenenfalls halt auch entsprechend verlängern.
Also das ist auch wieder ziemlich komplex. Also es geht ja, sind ja sehr behandelnden Personen operiert worden. Es gibt ja auch welche, die aus schwerwiegenden neurologischen, internistischen Gründen stationär behandelt worden sind oder die vielleicht auf der Intensivstation sein mussten, also die dann wieder entlassen werden. Also da ist auch unbedingt, also in all den Fällen, in denen eine Thrombose Prophylaxe durchgeführt wurde, darauf zu achten, dass die adäquat weitergeführt wird. Und da ist natürlich die Kommunikation zwischen den Klinikärzten, Ärztinnen und den Weiterbehandlerinnen auch extrem wichtig. Also ich finde, am besten ist ein kurzes Telefonat. Ja, also das klärt doch sehr, sehr vieles und spart auch manchmal Zeit. Ich weiß, mittlerweile geht ja meistens die KI ans Telefon. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Dann muss man vielleicht eine E-Mail schreiben mit Bitte um Rückruf. Aber so, denke ich, läuft das am besten. Mhm. Und ich bin mittlerweile auch ganz begeistert von dieser Tablettenthromboseprophylaxe, weil diese Leute sich dann jeden Tag so spritzen, das ist auch eine Schwierigkeit, kriegen manche nicht hin, dann muss da noch ein Pflegedienst organisiert werden, um die Spritze zu setzen, und da ist dann mitunter eine niedrig dosierte Apixaban-Therapie oder Rivaroxaban in Thromboseprophylaxe-Dosis eigentlich ganz ideal.
Ja. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen auch über die Nebenwirkungen und Sicherheitsaspekte gesprochen. Also das Thema Blutung hatten wir gerade schon angesprochen. Es gibt aber ja noch so ein paar andere Sachen, auf die man auf der anderen Seite der Waagschale gucken muss. Das eine sind Leberinsuffizienzen, also wenn die Leber nicht richtig funktioniert und die Blutgerinnung vielleicht schon eingeschränkt ist.
Ja.
Und dann auch die Niere. Genau, wenn die Niere nicht richtig funktioniert, dann kann es halt zu einer künstlichen Dosiserhöhung sozusagen kommen und der Patient in Blutungsneigung hineingeraten. Und insbesondere, wenn man jetzt zum Beispiel nicht die DOAX gibt, sondern Heparintherapien, da gibt es ja auch noch eine Erkrankung, auf die wir so als Nebenwirkung achten. Hit.
Genau. Ja, das ist die heparininduzierte Thrombozytopenie. Das ist eine sehr schwerwiegende Komplikation, die in der Regel nach Gabe von unfraktionierten Heparin eintreten kann. Das sind also die Heparinformen, die ehrlich gesagt fast nur im klinischen Kontext gegeben werden, weil das dann also Perfusoren sind. Also es ist so eine Infusionstherapie, die dann rund um die Uhr läuft. Es kann auch mal auftreten bei diesen niedermolekularen Heparinen, ist aber sehr, sehr selten. Aber man muss das im Kopf haben, also alles, was selten ist, kann natürlich auch mal passieren, das ist richtig. Wenn man also jetzt eine längerfristige Heparin-Therapie durchführen muss, aus Gründen, die jetzt vielleicht individuell abgewogen sind, dann sollte unbedingt regelmäßig eine Blutbildkontrolle gemacht werden. Also das ist dann tatsächlich relevant, um zu schauen, sind die Thrombozyten, also die Blutplättchen, stabil oder ändert sich deren Anzahl plötzlich und dramatisch. Das ist dann sehr, sehr ernst zu nehmen, das Krankheitsbild, und erfordert dann sofort eine klinische Weiterbehandlung, meines Erachtens.
Mhm. Genau. Und worauf weist du deine Patienten vielleicht noch hin, wenn du ihnen eine Thromboseprophylaxe, also medikamentöser Art, gibst? Worauf sollen sie achten, dass es vielleicht zu viel ist, oder wann sollen sie sich melden?
Sie sollen sich immer dann melden, wenn ihnen was komisch vorkommt. Mhm. Also das ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich. Also, aber mir ist es lieber, die kommen einmal mehr als einmal zu wenig. Also manche Leute machen sich ja auch Sorgen, wenn irgendwas jetzt ganz kleines bisschen geschwollen ist oder so, und haben dann Angst, dass sie eine Thrombose haben, und die kann man ihnen ja dann entweder relativ rasch nehmen und dann erklären, wo vielleicht die Medikamente gerade hergekommen sind. Und natürlich auch im Falle, wenn es eine Blutungskomplikation gibt. Also dann auf alle Fälle auch unbedingt kommen.
Mhm. Genau, also die ersten Warnzeichen sind ja manchmal dann so Sachen wie Nasenbluten oder plötzlich Blut im Stuhl oder blutiger Auswurf oder solche Geschichten. Also dass das Sputum irgendwie mit Blut vermengt ist oder sowas. Das müssen ja noch nicht ganz große Blutungen sein, aber wenn solche kleinen Ereignisse auftreten, das sollen sie halt auch nicht ignorieren, sondern sich dann auf jeden Fall auch melden.
Ja. Also das denke ich auch. Also da hat sich auch in den letzten Jahren wirklich viel getan mit der Thromboseprophylaxe. Also ja, früher, da hat man dann mit Markomanen, solchen Dingen gearbeitet, und das war ja viel, viel schwieriger. Und ja.
Ja, genau. Also von daher im Endeffekt ja, schaut man heute viel individueller, sowohl was die einzelnen Risikofaktoren und den Patienten angeht, aber auch die Auswahl des Medikaments oder der Maßnahmen, die man dann durchführt.
Genau, sozusagen. Das ist wichtig.
Ganz kurz eingehen möchte ich auch noch einmal auf das Thema Schwangerschaft, weil das ja auch ziemlich viele Patientinnen betrifft und da ja auch immer wieder Unsicherheiten aufkommen. Ja, brauche ich bei jeder Schwangerschaft sozusagen eine Thromboseprophylaxe oder wann brauche ich eine? Wann sollte ich losgehen, wenn vielleicht in meiner Familie was ist? Was empfiehlst du da den Patienten? Oder Tinnen?
Also bei Patientinnen mit einer Thrombophilie, also einer bekannten Thromboseneigung familiärer Art oder die selber vielleicht schon mal ein thrombotisches Ereignis hatten, empfehle ich durchaus die Durchführung einer Thromboseprophylaxe und zugelassen dafür sind niedermolekulare Heparine. Wie ist es mit der Zulassung? Naja, Medikamentenstudien bei schwangeren Menschen oder Frauen sind sehr, sehr schwierig durchzukriegen, deswegen existieren die in der Regel nicht. Ja, also wenn man sich dann dazu entschließt, dann doch ein DOAC zu nehmen, dann ist das in dem Sinne Off-Label. Ist natürlich gut abzuwägen, aber in aller Regel geht es, also in Abstimmung auch mit den gynäkologischen Kollegen, immer ganz gut mit niedermolekularem Heparin, auch also bis zur Entbindung hin. Wenn es ein Kaiserschnitt geplant ist, dann muss man da vielleicht dann an dem Tag pausieren, aber ja, dann würde ich es wieder weitermachen. Mhm. Und genau, wichtig ist ja dann auch nach der Entbindung die Thromboseprophylaxe fortzusetzen, weil das ja dann auch nochmal ein sehr kritischer Bereich ist.
Genau, also vor allem die ersten 6 Wochen nach der Geburt in der Regel. Mhm. Ja. Und genau, also wenn es oder Schwangere oder potenziell Schwangere gibt, also Frauen, die sich mit dem Thema Schwangerschaft und Familienplanung beschäftigen und es gibt halt ein familiäres Risiko, dann macht das manchmal auch Sinn, also wenn eine harte familiäre Vorgeschichte da ist, dass man tatsächlich auch die Patienten in der Hämastasiologie erstellt oder in einem Gerinnungslabor und da nochmal individuelle Testungen durchführen lässt, um zu schauen, ob, das weiß man ja manchmal nicht genau, ob die Patientin das von Mutter oder Vater möglicherweise geerbt hat, dass sie auch eine angeborene Thromboseneigung hat. Manchmal kann man da ja auch Entwarnung geben und kann dann halt sagen, okay, ihre Mutter hat zwar dieses Gen, aber sie haben es nicht ererbt und von daher kann man dann auch in der Schwangerschaft entspannt bleiben.
Ja, also das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also da rate ich auch den Frauen dazu, sich da informieren zu lassen oder es vielmehr in bestimmte Gerinnungsambulanzen zu gehen. Ja.
Ja. Wir hatten ja vorhin auch schon über das Thema DOAX versus niedermolekulare Heparine gesprochen und es gibt ja mit dem Antiphospholipid-Syndrom nochmal so eine besondere Situation, wenn es um Thromboseprophylaxe oder auch hinterher um Thrombosetherapie geht, wo man die DOAX halt eigentlich nicht einsetzen sollte. Ne?
Das ist genau, also das ist die eigentlich so eine Ausnahmesituation, die noch das Makoma, also das ja, wirklich noch favorisiert. Also das ist dann eine klare Indikation für eine Antikoagulation und auch Dauerantikoagulation mit diesen Coumarinen, also Makoma zum Beispiel.
Genau. Oder halt in anderen Situationen dann die niedermolekularen Heparine, aber keine DOAX. Ne? Genau. Wie handhabt ihr das mit Kindern? Also auch da kommt es ja hin und wieder mal zu der Frage, macht man Thromboseprophylaxe postoperativ, ja oder nein? Und bei familiären Risiken?
Ja, das machen wir. Also Kinder ist nochmal ein spezielles Gebiet. Also es kann durchaus Thromboseerkrankungen bei Kindern geben. Die treten dann allerdings bei Kleinkindern auf. Also auch in Situationen, wo man es wirklich überhaupt nicht mit rechnet. Und bei etwas größer gewordenen, sagen wir mal, Schulkindern oder Jugendlichen, da kann es dann nochmal während der Pubertät bisschen kritisch sein. Also auch wieder, wenn da ein operativer Eingriff jetzt notwendig ist bei dieser Patientengruppe, muss man dann auch nochmal individuell abwägen, wie ausgedehnt war die Operation, wie immobil ist das Kind, der Jugendliche und dann durchaus niedermolekulare Heparine geben.
Genau, ja. Und meistens werden sie ja ab der Pubertät dann eh schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie Erwachsene was das Risikoprofil angeht, evaluiert. Ansonsten, ja, die kleineren Kinder sind meistens ja auch relativ schnell, selbst nach größeren Eingriffen, wieder ziemlich mobil. Ne? Also außer sie sind ruhig gestellt. Aber genau, da ist das mit der Mobilität meistens eher so, dass man sie quasi ruhiger halten
eher
muss,
als, bremsen, denn, ja.
genau, als sie das denn gerne hätten. Ich gucke gerade ganz kurz auf meinen Spitzel. Also akute internistische Erkrankungen hatten wir jetzt, also auch sprich an die Thromboseprophylaxe zu Hause denken. Reisen hatten wir auch mit abgearbeitet, Schwangerschaften, onkologische Patienten. Fällt dir im Moment noch irgendeine wichtige Situation ein, über die du sprechen möchtest?
Naja, also ich finde, es gibt natürlich immer noch die Situation, dass Patienten oder Patientinnen eine große Angst vor Thrombose haben. Also ist die Angst vor Thrombose ist fast genauso groß wie die Angst vor einem offenen Bein. Und man muss auch in diesen Fällen immer noch mal ganz akkurat aufklären und die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten und Risiken abwägen. Und da finde ich, hilft dann natürlich so eine Leitlinie auch, weil die ist ja literaturbasiert, da ist dann alles nochmal aktuell durchgesehen worden, was gibt es da für Hinweise und was gibt es da für Studien dazu und welche Ergebnisse. Und wenn man das dann also auch nochmal sich die Zeit nimmt, das mit den Leuten anzusprechen, finde ich, ist das sehr hilfreich. Also für mich im Alltag ist es so, dass ich im Laufe meines Lebens etwas zurückhaltender, also meines phlebologischen Lebens, sagen wir es mal so, ne, zurückhaltender geworden bin mit dem Einsatz von niedermolekularen Heparinen nach Veneneingriffen. Ja.
Ja, ich kenne das auch aus meinen Anfangszeiten noch, dass das auch da eher so der Reflexstandard war. Also alle Patienten mehr oder weniger unmittelbar, also mindestens über 2-3 Tage medikamentöse Thromboseprophylaxe bekommen haben. Aber da, das, was du ja auch gesagt hast, die Eingriffsdauern eigentlich immer kürzer geworden sind und die Patienten immer mobiler nach den Eingriffen, ist da letztlich auch erst die Tagezahl zurückgefahren worden und dann im Endeffekt die Menge der Patienten, die überhaupt medikamentöse Thromboseprophylaxe nach den Eingriffen bekommen. Genau.
Ja, das stimmt.
Ist auch mein Eindruck. Genau. Du hattest gerade so im Nebensatz das Thema Aufklärung noch angesprochen. Genau, das ist da sicherlich auch nochmal ganz wichtig. Es ist ja bei der Thromboseprophylaxe genauso wie bei der medikamentösen Therapie schon ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, großer Eingriff, den man da tut, gerade auch im ambulanten Setting, wo der Patient vielleicht mit diesen Maßnahmen dann auch zunächst mal alleine ist. Man sollte ihn halt sehr eingehend darüber aufklären, über Nebenwirkungen, Nutzen, Risiken und so weiter. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, auch für unsere ärztlichen Zuhörer, auch entsprechend dokumentieren und auch dokumentieren, wenn der Patient das ablehnt.
Also, ja, das ist genau. Also das ist wirklich wichtig. Und wenn Patienten vorgeschlagene Therapiemaßnahmen ablehnen, ist es auch, finde ich, immer hilfreich, sich das auch unterschreiben zu lassen, dass man darüber gesprochen hat und dass eine Ablehnung erfolgt ist. Also ich bin da ja niemandem böse. Also jeder darf sich ja selber entscheiden, wie er es möchte. Aber dokumentiert ist dokumentiert. Und was auch mir eben noch eingefallen ist, es gibt ganz selten, aber es gibt es auch mal allergische Reaktionen auf diese niedermolekularen Heparine. Das kann sich äußern, zum Beispiel auch in so Quaddeln im Bereich der Einstichstellen oder an anderen Stellen, also in der Umgebung. Das ist nicht häufig, aber es gibt das nun auch und man sollte einfach darauf achten.
Mhm. Genau, oder auch den Patienten darauf hinweisen. Ne? Mhm. Genau. Also von daher fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Heute haben wir ja, wie gesagt, vor allem über die Thromboseprophylaxe mit Schwerpunkt noch mal auf die Medikamente gesprochen. Und wichtig ist halt die individuelle Abwägung. Also man schaut halt, gibt es eine risikoverursachende Situation? Wie hoch ist das individuelle eigene Risiko, was man mitbringt aufgrund seiner Vorgeschichte? Wie hoch ist das eigene Blutungsrisiko? Welche Maßnahmen sind für den jeweiligen Patienten geeignet? Also die Basismaßnahmen, die eigentlich immer da sein sollten, medikamentöse Maßnahmen oder auch dann IPK, also physikalische Maßnahmen. Wann beginnt man die und wann beendet man sie dann auch? Also nicht nach Schema F, sondern halt wirklich für jeden individuell festlegen,
genau.
Wie das Ganze aussehen soll. Genau. Ja, dann sind wir am Ende von unserer Episode 23.
Ja.
Cool. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Genau, tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.